Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, hier bei Ihnen in Stuttgart zu sein. Hier ist es einmal schon vom Wetter her viel schöner als in Wien. In der Früh war es nebelig und kalt bei uns in Wien. Hier hat mich die Sonne empfangen. Das nehme ich schon als ganz gutes Omen. Und ich sehe, dass Sie auch alle so sonnig schauen. Das freut mich sehr. Wir haben heute ein Thema, also Zeitgeist und Zukunftsperspektiven aus anthroposophischer Sicht. Und Herr Morgenthaler hat mich animiert, dazu etwas tiefer in die Sache einzudringen, wirklich in die geistigen Hintergründe ein bisschen zu bohren, was man hier aus anthroposophischer Sicht dazu sagen kann. Das ist kein leichtes Thema, es ist ein schwieriges Thema, aber ein wichtiges Thema, denke ich. Denn die Zukunft wird gestaltet letztlich aus dem Geistigen heraus, kann nur aus dem Geistigen heraus gestaltet werden, aus einem schöpferischen Tun, aus Einfallsreichtum, aus Kreativität, aus Tatkraft, aus Willenskraft etwas anzupacken und nicht im nur Fortwursteln mit dem Alten, weil davon haben wir viel zu viel eigentlich in unserer Zeit und das macht sehr viele Probleme. Und wenn man das Wort Zeitgeist als Anthroposoph ausspricht, dann steckt dahinter eigentlich schon etwas ganz Gewaltiges. Nicht nur Zeitgeist, so in der Alltagssprache sagt man, ist halt eine gewisse Modeerscheinung, eine gewisse Gedankenrichtung, die sich für ein paar Jahre breit macht. Aus anthroposophischer Sicht ist viel, viel mehr dahinter, wenn man es aus geistiger Sicht betrachtet. Vielleicht wollen wir uns das überhaupt zum Einstieg einmal ein bisschen zu Gemüte führen. Wie kann denn ein geistiges, ein spirituelles Weltbild oder ein geistiger Ansatz, die Zukunft zu gestalten, überhaupt aussehen? Im Gegensatz zu dem, was vielfach so Mainstream heute ist, weil der Mainstream heute ist, naja, sage ich, eher ungeistig, eher sehr materialistisch orientiert, obwohl wir angeblich im postmaterialistischen Zeitalter leben, aber de facto in der Praxis tun wir es nicht. Dazu muss ich sagen, der Materialismus hat natürlich seine Berechtigung und seine Grundlage. Ich denke auch, dass der Tisch hier wirklich materiell ist und dass er fest da steht und Sie sitzen auf festen materiellen Sesseln und nicht auf eingebildeten. Also hinter Materialismus steckt schon etwas Wichtiges. Er hat sogar eine wichtige Aufgabe gehabt, hat sie vielleicht immer noch, aber ausklingend. Was ist die Grundlage des materialistischen Weltbildes? Es ist so groß aufgekommen eigentlich im 19. Jahrhundert oder so Mitte des 19. Jahrhunderts, dass es so wirklich in die Praxis hineinging. Mit dem Beginn der Industrialisierung vor allem, also etwa die Zeit nach Goethes Tod, beginnt das dann Schlag auf Schlag im Grunde innerhalb weniger Jahre entstehen die ersten Eisenbahnen und so weiter und ein Weltbild entsteht, wo die Menschen sich denken, alles ist aus Atomen zusammengesetzt. Atome sind, naja, winzig kleine Kügelchen, kleine Dinge. Und aus dem Wechselspiel dieser kleinen Dinge, die durcheinander kugeln, wie Billardkugeln, wie winzig kleine, aus dem soll alles entstehen. Letztlich auch das menschliche Denken, das menschliche Fühlen, das Bewusstsein, das Leben, alles soll aus dem entstehen. Das soll ablaufen nach streng deterministischen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, nach streng vorherbestimmten Gesetzmäßigkeiten soll das Ganze wie eine große Maschine ablaufen. Naja, kein Wunder, dass man dieses Weltbild entwickelt in einem Zeitalter, in dem die Maschinen immer bedeutender werden und immer größer werden und wo jeder Ingenieur angehalten ist, Maschinen zu bauen, die genauso funktionieren, wie man es sich denkt, wie man sich so ein Restbrett entwirft. Und das hat man halt im Grunde auf die ganze Welt übertragen, dieses Bild. Und im Grunde geistert es heute immer noch durch die Schulbücher. Also wenn ich mir so Physikbücher oder Chemiebücher von der Schule anschaue, auch heutige, sehe ich immer noch überall diese Kugeln herumgeistern und die sollen alles tun. Der Punkt ist nur, mit Beginn des 20. Jahrhunderts ist dieses Weltbild von der Physik einmal komplett erschüttert worden. Um 1900 wurde die Quantentheorie begründet oder hat begonnen, Max Planck hat das entdeckt und da begann eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass man heute aus physikalischer Sicht definitiv sagen kann, Atome als kleine Dinge, oder nennen Sie es Elementarteilchen, das ist ein modernerer Ausdruck, wie auch immer, jedenfalls es sind sicher keine materiellen Dinge, keine Gegenstände. Also da hat uns einfach unser alltägliches Vorstellungsvermögen narrt uns da ein wenig, indem wir das in die Welt des Mikroskopischen hineinprojizieren und denken, dort geht es genauso zu. Und mittlerweile kann man mit diesen Elementarteilchen, sehr unter Anführungszeichen, Dinge tun, die uns geisterhaft erscheinen. Also es kann ein und dasselbe Ding gleichzeitig an zwei Orten erscheinen zum Beispiel. Das kann man sehr wohl also mittlerweile durch Experimente beweisen. Also ein Atom wird bestrahlt mit Licht und ich mache das unbestrahlte Atom und das leuchtende, aber dasselbe trenne ich voneinander. Kann man wunderbar machen. Kann man messen und nachweisen. Mit einem normalen Gegenstand geht das schlecht. Also da müssten sie sich trennen, der eine lacht, der andere weint und sie stehen nebeneinander. Also im Makroskopischen funktioniert das nicht. Abgesehen davon sind diese Elementarteilchen eigentlich in Wahrheit Elementarereignisse, weil die Quantentheorie sagt eigentlich, solange ich sie nicht messe oder solange etwas passiert mit ihnen, sind sie eigentlich nicht da. Man kann gar nicht sagen, ob sie da sind oder nicht, man kann eigentlich eher sagen, sie sind nicht da. Sondern sie sind so etwas wie Erscheinungen. Und wenn so ein Kügelchen, wie man es sich gedacht hat, durch den Raum fliegt, ist es eigentlich eher so, dass es verschwindet, erscheint, verschwindet, erscheint, verschwindet, erscheint. Aber es ist nicht ein Ding, das da fliegt. Und es gehorcht auch nicht genau vorherberechenbaren Gesetzen, sondern es hat einen gewissen Zufallscharakter, was passiert. Ich kann eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür angeben, dass es dann im nächsten Moment dann da erscheinen wird. Ja, aber vielleicht erscheint es auch jenseits der Jupiterbahn. Eine gewisse minimale Wahrscheinlichkeit dafür besteht auch. Also sind Dinge, die uns intuitiv überfordern im Grunde. Weil wir unser Alltagsverständnis, unser gegenständliches Verständnis haben. Das haben wir gewonnen in dieser ganz starken Weise, eben namentlich während der Neuzeit und besonders dann im 19. Jahrhundert. Sie müssen sich nur die Kunst anschauen, wenn Sie denken, Biedermeier-Kunst und diese Sachen, wo man jede Kleinigkeit genau gemalt hat, das fängt schon ein bisschen früher an, Albrecht Dürer zum Beispiel, Sie kennen sicher den berühmten Hasen von Dürer. Jedes Härchen ist genau gezeichnet bei uns in Wien in der Albertina, das heißt, er hängt nicht, er ist meistens irgendwo gut versteckt, das Licht geschützt, damit er nicht leidet. Aber es entsteht ein unheimliches Interesse, Gegenstände bis ins kleinste Detail zu erforschen, zu malen, abzubilden, sich anzusehen. Vorher hatte man gar nicht so ein besonderes Interesse daran. Ja, man hat es vielleicht gar nicht einmal so bewusst wahrgenommen, die gegenständliche Welt, die weiter wie in die Vergangenheit zurückgehen. Die war viel unwichtiger. Sie werden sich jetzt denken, ja, wie sind denn die Leute da in der Welt zurechtgekommen? Gut. Wir kommen instinktiv sehr gut mit den Gegenständen zur Rande. Wir können uns gut orientieren. Haben Sie schon mal probiert, im Dunkeln durch einen Wald zu gehen, im Stockfinsteren? Das geht wunderbar, man darf nur keine Angst haben. Wenn man sich fühlt, so wie wer sicher jetzt hinfallen und wer gegen einen Baum rennen, dann liegt man auf der Nase. Wenn man mal den Kopf ausschaltet und sich dann verlässt, dass uns unser Organismus da durchleitet, kommt man wunderbar durch. In Tibet machen das die Mönche, die buddhistischen Mönche, die rasen in Höllentempo über die Hochebenen Tibets in einem fast Rauszustand im Stockdunkeln, in einer mondlosen Nacht über die Ebene. Und da geht es bergauf, bergab, das sind Schluchten, würde ich selber nicht gern machen. Aber es funktioniert. Das heißt, man nimmt bewusst die gegenständliche Welt gar nicht wahr, aber man orientiert sich bestens drinnen. Oder Tiere. Tiere haben in Wahrheit ein ganz anderes Bewusstsein als wir. Nur wir Menschen haben eigentlich dieses Bewusstsein, ich bin da und die Welt ist dort. Das heißt, ich bin ein Subjekt, was immer das ist, habe meine Gefühle, alles Mögliche und da draußen ist eine materielle, gegenständliche Welt. Das ist unser jetziges Erlebnis. Katze zum Beispiel, wenn die eine Maus fängt, hat sicher nicht das Bewusstsein, ah, ich bin die Maus Nitzi und da sitzt jetzt eine Maus. Aha, lecker, lecker, Hunger habe ich auch, die werde ich fressen. So erlebt die Katze nicht oder kein Raubtier erlebt so, sondern sie erlebt ganz was anderes. Erstens einmal, wenn sie nicht hungrig ist, interessiert sie das Ganze, weil sie nicht da ist, ausgeblendet. Ein Löwe, wenn er hungrig ist, da kann man vorbeispazieren. Ja, wirklich. Man muss nicht wissen, ob er wirklich nicht hungrig ist. Also, das ist die Schwierigkeit daran. Aber wenn das innere Bedürfnis da ist, dann plötzlich wird dieses Beutetier ein immenses Erlebnis, das mit allen möglichen Gefühlen vermischt ist, wo inneres und äußeres Erleben überhaupt nicht getrennt ist. Das Tier trennt das eigentlich nicht voneinander. Ja, auch das kleine Kind trennt es noch sehr wenig. Dann sagt es, böser Tisch, au. Es erlebt sich noch draußen, es erlebt den Tisch beseelt noch. Weil Seele drinnen und Gegenstand draußen, diese Trennung gibt es für das kleine Kind noch nicht. Wir können uns nur nicht mehr erinnern daran. Weil in dem Moment, wo wir uns erinnern können, haben wir Ich zu uns gesagt und das erste Mal erlebt, ich bin da und die Welt ist dort. Subjekt, Objekt. Und alles, was vorher ist, wo wir noch eigentlich in einer Einheit gelebt haben mit der ganzen Welt, wo Seele genauso draußen wie drinnen war, es gibt eigentlich kein Innen und Außen. Je mehr man zurückgeht, desto mehr geht das ineinander. Also das ist ein Spezifikum unserer Zeit, dass wir die Welt als tot gegenständlich erleben und nur uns selbst als beseelt, durchgeistigt, wenn man so will. Und das ist vielleicht der erste wichtige Schritt, wenn man zu einem geistigen Weltbild kommen will, dass man erkennt, dass das ein momentanes Erleben der Welt ist, wie es unserem Bewusstseinszustand jetzt entspricht, aber dass das nicht immer so war und mit Sicherheit auch nicht immer so bleiben wird. Nur wir haben jetzt als Menschen mit wachem Ich die Möglichkeit, nicht nur bloß abzuwarten, was wird, sondern wir können diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grad auch in die Hand nehmen und in die eine oder andere Richtung fördern. Das heißt, wir können sagen, ja, wir wollen von dem nicht weg, das bin ich so gewohnt und so muss es bleiben für alle Zeiten. Dann klammere ich mich sozusagen an einem Bewusstseinszustand fest, der für eine Zeit lang wichtig war. Nämlich wichtig war mir mal überhaupt zu erkennen, ah, ich bin ein Ich. Und dass da draußen ist irgendwas anderes. Aha, aber da sitzen immerhin andere Ich auch. Auf das kommt man dann drauf. Das ist dann noch spannender. Aber also um dieses Ich-Bewusstsein zu entwickeln, war das ganz wichtig. Dazu ist der Materialismus eigentlich eine große Hilfe. Der hält uns sozusagen die tote Welt als Spiegel entgegen, an dem wir uns als Ich erleben. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Wassertropfen im Ozean oder eine Wasserströmung im Ozean. Sie würden nie zu einem Selbstbewusstsein kommen. Wenn Sie da so eine Strömung im Ozean verschwimmen würden mit dem Wasser, Sie können sich kaum unterscheiden von Ihrer Umgebung. Das alles zerfließt und zerrinnt. Wenn ich so da in meine festen Konturen mich zurückziehe und vor mir eine Welt mit festen Konturen habe, dann kann ich mich trennen von ihr. Dann kann ich mich als selbstständiges Wesen empfinden. Als eigenständiges, geistiges Wesen. Und da kommen wir jetzt zum anderen Ende sozusagen. Wir sind ausgegangen von den Atomen, von den vorgeblich materiellen Atomen, von denen die Physik aber mittlerweile sagt, dass sie jedenfalls nicht so sind, wie wir sie uns gedacht haben, also gegenständlich. Von dem sind wir ausgegangen und jetzt sind wir bei geistigen Wesen angekommen. Das ist nämlich der andere Punkt. Wenn Sie das Wort Atomos, Atom, aus dem Griechischen übersetzen ins Lateinische, kommt das Wort für Atomos heißt unteilbar. Nicht wahr? Das Wort Atom kommt von unteilbar, weil man damals gedacht hat, das sollten eben die kleinsten Bestandteile der Materie sein und weiter geht's nicht, die kann man nicht mehr teilen. Gut, mittlerweile hat man sie auch zerteilt, aber dann sind wir halt bei den Elementarteilchen, Punkt, aber da ist dann Schluss, denkt man. Übersetzen Sie das einmal ins Lateinische, unteilbar, dann heißt es Individuum. das Unteilbare. Wir sind Individuen, geistige Wesen. Und das Atom ist sozusagen das Spiegelbild, das wir uns entgegenhalten in Wahrheit. Das entsteht nämlich in Wahrheit, dieses Bild, sich eine Welt aus Atomen vorzustellen, entsteht in Wahrheit daraus, weil wir gelernt haben, uns als Individuen zu empfinden. Und das projizieren wir eigentlich hinaus. Kein Mensch hat nur wirklich Atome gesehen, so wie sie in den Büchern abgebildet werden. Selbst wenn Sie mal was sehen, das ist eine Fotografie eines Atoms. Dann muss man dazu sagen, dass das künstlich von einem Computer generiert ist, aus Messungen. Und ein Bild gemacht ist, wie es halt unserer Vorstellung entspricht. Sicher auch den Messungen entspricht, praktisch brauchbar ist für bestimmte Zwecke ohne weiteres, aber im Prinzip pure Illusion. Unser Vorstellungsbild, das wir hinausprojizieren. Die Krux ist nämlich diese Trennung von Subjekt und Objekt, Inneren und Äußerem. Das ist etwas, was wir vollziehen. Und in Wahrheit gehört beides zusammen. Wir neigen heute im Zeitalter des Materialismus dazu, die Welt der Objekte zu verabsolutieren. Und in Wahrheit macht der Objektbegriff keinen Sinn, wenn ich nicht das Subjekt dazu nehme, dass es sich den Objekten gegenüberstellt. Dann macht es erst einen Sinn, beides gehört zusammen. Und wie die Objekte oder wie das erscheint, was ich mir gegenüberstelle, hängt sehr wohl auch vom Subjekt ab. Also sicher in vielen Dingen, Sie werden sagen, sicher der Tisch, diese Größe, diese Form, werden alle zum gleichen Ergebnis irgendwo kommen. Das ist schon richtig. Aber wenn man dann so ein bisschen die Feinheiten anschaut, wie die Menschen die Welt betrachten, werden sie darauf kommen, dass jeder Mensch sie doch ein bisschen anders sieht. Nämlich abhängig davon, was er innerlich mitbringt, an Aufmerksamkeit, an Lebenserfahrungen mitbringt, vielleicht auch an besseren oder schlechteren Augen, wie auch immer. Ein Maler zum Beispiel sieht die Welt ganz anders und entdeckt Details, die vielleicht der Normalbürger übersieht, obwohl es genauso vor seinen Augen ist. Also das heißt, was wir sehen, hängt sehr wohl stark ab davon, wie wir innerlich seelisch gestimmt sind, wie wir uns selbst geistig entwickeln. Um wieder zum Kind zurückzukommen, das Kind muss das mühsam einmal lernen. Wenn es anfängt und die Augen aufschlägt, dann hat es einmal vielleicht hell und dunkel. Und mehr erlebt es noch nicht. Bis es dann irgendwann einmal einen besonders hellen Fleck erkennt und das dann dort möglichst hinschreit, wenn man Hunger hat, weil das ist vielleicht die Mama dann irgendwo, aber sie brauchen nicht glauben, dass das Kind gleich erkennt, das so das Gesicht wie wir. Das dauert lange, bis das Kind dann einen räumlichen Eindruck bekommt. Das dauert sehr, sehr lang. Das Kind selbst im Schulalter noch, das räumliche Wahrnehmen für größere Distanz ist lange nicht da. Dann kann ein Kind zum Beispiel wahnsinnig schlecht einschätzen, ob ein Auto nur 200 Meter entfernt ist oder nur mehr 20 Meter. Und dann passieren sehr leicht Unfälle, weil das irgendwann dann für das Kind einfach eine Fläche ohne Tiefe wird. Wir müssen das erst lernen, diese Tiefenabschätzung. Also das heißt, bis die ganze Welt um uns immer mehr räumlich wird, das müssen wir lernen. Und das ist ein Prozess, der, naja, bei den meisten dann irgendwann hört das Lernen auf und dann sagen wir, so sind wir halt und so ist die Welt. Manche lernen ein Leben lang weiter. Maler zum Beispiel, das so tun das in der Regel, dass sie immer weiter lernen zu sehen und immer mehr zu entdecken. Dann, das kann aber im Prinzip jeder Mensch. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, ich bin ab und zu in der Lehrerausbildung tätig, für Physik und Chemie und solche Sachen, da machen wir oft auch Goethes Farbenlehre. Goethe hat sich in seiner Farbenlehre also wirklich beschäftigt mit dem Erleben der Farben und wie die Farben entstehen überhaupt und wie man das nachvollziehen kann. Physiker interessiert das meistens nicht, die sagen, ja, da habe ich ein Prisma, dann lasse ich es durchfallen und dann kommen hinterher Regenbogenfarben raus. Aus kann ich mathematisch beschreiben, reicht. So, wenn man aber wirklich genau hinschaut, sieht man noch viel mehr Phänomene. Und da kommt manches von dem, was physikalisch ganz praktisch und sicher richtig beschrieben ist, aber vieles einfach unter den Tisch fallen wird. So, jetzt habe ich das gemacht mit studierten Physikern. Ich habe ein ganzes Wochenende gebraucht, um sie dazu zu bringen, die Sachen zu sehen, die vor ihrer Nase sind, dass sie akzeptiert. Ah ja, aber wirklich, da oben ist ein Farbsaum, den sieht man zwar fast nicht, weil er die gleiche Farbe hat, und es verschiebt sich nicht das ganze Ding nach unten, weil das Licht gebrochen wird, sondern es ist nur ein Farbsaum darüber, der das Ganze abdeckt. Eigentlich ist alles auf gleicher Ebene. Das muss man erst sehen lernen. Also, die Feinheiten auch einfach der sinnlichen Welt zu erleben, ist gar nicht so einfach. Und es gibt hunderttausend Dinge zu entdecken. Oder wenn Sie nämlich, ich bin in der Sprachgestaltung viel tätig, also da habe ich mit der Sprache zu tun, aber auch Schauspiel, Bewegung, Temperamente und so weiter. Wenn man das macht und sich in diese verschiedenen Rollen verwandelt und dabei bewusst bleibt und bewusst beobachtet, was sie da tut, lernt man ganz automatisch viel mehr bei den anderen Menschen zu hören, an ihrer Sprache oder an ihrer Bewegung. Und man hört sehr viel mehr, was dahinter steckt, und man ist nicht nur angewiesen auf das, was er halt gerade inhaltlich von sich gibt. Man kommt dann oft darauf, dahinter meint er aber eigentlich ganz was anderes. Ja, ist ja oft so, dass das, was eigentlich emotional dahinter steckt, eine ganz andere Richtung geht, als das, was gedanklich ausgedrückt ist. Das kann man alles hören, sehen lernen in den Bewegungen. Man sieht, wo die Unsicherheiten sind oder Hemmungen drinnen sind, alles Mögliche. Ich meine das jetzt gar nicht im bösen Sinn, um den Leuten das auszuspionieren oder so. Also mir hilft es im Unterricht viel, um dann herauszufinden, wo kann ich ansetzen, wo kann ich einen Impuls geben. Es sollten solche Dinge, insbesondere wenn man Menschen beobachtet, das eigentlich immer mit einem gewissen liebevollen Blick geschehen. Das heißt, dass man sich wirklich verbinden will mit ihm, nicht um ihm dann irgendwo das Hackl ins Kreuz zu haben, wie wir in Wien sagen, sondern einfach um ihn zu fördern, um Hilfestellung auch zu geben und auch vielleicht zu spüren, wo können Probleme auftreten, diese Dinge. Und das sind Sachen, die für die Zukunft, denke ich, immer wichtiger werden, weil, und da kommen wir jetzt immer mehr in diese Richtung, das Michael-Thema anzusprechen, das hier im Untertitel drinnen steht. Ich werde gleich dann noch mehr dazu sagen. Aber die Zukunft liegt meiner Meinung nach ganz stark in den menschlichen Begegnungen. Im Kleinen und im Großen. Es wird in der Zukunft nichts mehr wirklich gut funktionieren, wenn nicht die menschliche Begegnung da ist. Und man lernt, miteinander umzugehen, weil Menschen einmal Individuen sind und entsprechend unterschiedlich sind. Je mehr ich in die Vergangenheit zurückgehe, desto kollektiver waren die Menschen bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir sind halt Österreicher, wir sind Wiener, wir sind, weiß ich nicht, dieser Stamm oder jener Stamm, und so verhalten wir uns und zu dieser Gemeinschaft fühlen wir uns und wir reagieren mehr oder minder alle gleich. Wenn Sie noch überhaupt zum alten Stammesbewusstsein gehen, dann gibt es sowas wie Blutrache sogar. Ein Stamm gegen den anderen. Du hast einen von meinem Stamm getötet, töte irgendeinen aus deinem Stamm. Wurscht, ob der irgendwas angestellt hat oder nicht, ist ganz egal. Das Individuum zählt nicht, der Stamm als Ganzes zählt. Sie sehen aber, dass das heute noch nachwirkt in der Welt. Also wir haben solche Erscheinungen immer noch. Obwohl das eigentlich einem Bewusstsein entspricht, das Jahrtausende in der Vergangenheit liegt. Heute zählt jedes Individuum, jeder einzelne Mensch. Jeder Mensch ist einzigartig. Und das heißt, jeder Mensch ist für alle anderen Menschen eine Herausforderung, auch in der menschlichen Begegnung. Die Schablonen der Vergangenheit allein nützen uns nichts. Mehr zu sagen, der ist Türk, der ist Moslem, der ist Eskimo, der ist Mensch ist er vor allem und Individuum. Und den muss ich erst kennenlernen. Das ist das Wesentliche. Da kann die geistige Verbindung kommen. Also der Mensch ist, den Menschen einmal als geistiges Wesen kennenzulernen. Was heißt das geistiges Wesen? Das Wort Geist überhaupt. Man schmeißt so leicht mit solchen Worten herum, aber was ist Geist? Was ist Geist? Was ist Geist, was ist Seele? Körper wissen wir noch irgendwo, das können wir angreifen. Seele, ja, das, was ich so in mir erlebe. Aber was ist Geist? Geist, das ist gar keine so einfache Frage. Das Wort Geist, das zwar durch alle Philosophien und Theologien durch, vom Heiligen Geist ist vielleicht auch die Rede, aber was ist das? Das Geistige, wenn man es in seinem Kern nimmt, ist ein schöpferisches Prinzip. Etwas, ja, im Grunde, das sich selbst schafft. Dort fängt erst der Geist an. Das heißt, beim Geist hört einmal auf zu sagen, naja, also aus welchen Gesetzmäßigkeiten kann ich das ableiten? Das hört sich beim Geist auf. Das Geistige ist schöpferisch. Das heißt, ich muss einmal warten, was der Geist tut. Und was er tut, ist bei ihm einmal sich selbst zu schaffen. Das ist schon mal ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Aber da sind wir wirklich an einem absoluten Anfang, an einem Urbeginn, wenn Sie so wollen. An der Quelle irgendwo. So manche Philosophen sind dem schon auf die Spur gekommen, irgendwo, dass dort die Quelle ist. Weil egal wie viel Logik ich anwende und ableite und ableite und ableite, irgendwann komme ich entweder nie an ein Ende oder ich komme aber eben an eine schöpferische Quelle, aus der es herauskommt. Und das ist das eigentlich Geistige. Und indem der Mensch ein geistiges Wesen ist, ist er in gewisser Weise, was seine geistigen Eigenschaften bedeutet, Schöpfer seiner selbst. In diesem einen Punkt, sicher nicht bezüglich seines Körpers jetzt einmal, also da müssen wir froh sein, dass wir den irgendwie bekommen. So weit sind wir noch lange nicht. Wir können einmal nur unsere eigene Individualität schaffen. Die ist eben nicht weder durch Vererbung bestimmt, noch durch sonst irgendwas. Unser Körper ist sicher mit durch Vererbung bestimmt. Es sind unsere Lebensgewohnheiten, unsere Lebenstätigkeit ist sicher bestimmt. Vieles von außen, vieles, was wir von der Familie mitbekommen, vielleicht auch unser Temperament und diese Dinge. Aber das Einzigartige unserer Individualität kommt nur von uns selbst, von niemand anderem. Sonst wären wir wirklich alle wo 12 Dutzend ausmachen. Nein, wir sind jeder einzigartig. Und das gilt es einmal wahrzunehmen. Das ist sozusagen schon die erste michaelische Tat, den Menschen wirklich als Individualität zu erleben. Nicht als Mensch, der, weiß ich nicht, Fußballfan ist oder der dieses ist oder jenes ist oder der Professor ist oder der Arbeiter ist, sondern den Menschen. Unabhängig von allem anderen, die Individualität zu sehen und zu akzeptieren, der ist vielleicht ganz anders als ich. Und das ist gut so, weil wir alle eben unterschiedlich sind. Aber natürlich entstehen dadurch auch Schwierigkeiten, weil wenn das jetzt so starke Gegensätze oft entstehen, dann kann es ja leicht Funken sprühen dabei. Und das heißt, das soziale Leben ist in einer Gemeinschaft von Individuen viel schwerer als in einem Kollektiv mehr oder minder gleichgearteter Menschen, wo es halt zwar Facetten gibt, aber wo sich doch alles dem Kollektiv unterordnet, dem vorgegebenen, dem fertig vorgegebenen Kollektiv. Und die ganze alte soziale Ordnung beruht eigentlich letztlich darauf, dass solche alten Kollektive vorgegeben sind. Mit der Zeit kommen immer mehr Regeln, wie sie sich zu benehmen haben, diese Menschen, aber in das ordnet man sich ein. Und wenn man sich einordnet, dann funktioniert es halt. Und wir sind aber heute in einer Zeit, in der das im Grunde nicht mehr oder nur mehr schlecht funktioniert. Und es wird immer schlechter funktionieren. Vor allem, weil wir in einem Zeitalter mit durch die Technik, mit durch den Materialismus in eine Zeit gekommen sind, die absolut international ist, wo sich die Menschen begegnen von allen Ecken und Enden der Welt, wo also diese äußeren Unterschiede oft ganz krass sind. Und trotzdem muss ich lernen, dem als Individuum zu begegnen. Das ist das Problem. Das ist das Einzige, was nämlich diese Kluft schließen kann. Weil ansonsten sind es unvereinbare Gegensätze oft. Dann würden wir wieder zurückkommen zu einer Zeit, wo Stamm gegen Stamm und Volk gegen Volk und so weiter und sie alle den Schädel einschlagen. Weil jeder behauptet, meins ist natürlich das Richtige und alles andere ist schlecht. Wir erleben ja vieles noch heute auf der Welt. Also wir dürfen uns nicht täuschen. dass wir bei uns einen relativen Frieden haben, aber wenn wir ein bisschen über unseren Rand hinausschauen, über den Rand Europas hinausschauen, dann schaut es vielfach also ja sehr triste aus. Und wir haben es halt mittlerweile geschickterweise geschafft, unsere Probleme vielfach dorthin zu exportieren und lassen andere sich die Köpfe einschlagen. Aber das ist ja auch keine Lösung in Wirklichkeit. Also das, man sieht ja auch, wie uns das langsam auch immer wieder dann mit dem ganzen Terrorismus und so weiter auf den Kopf fällt. Also daran sieht man, dass das keine Lösung ist. Die Lösung sehe ich für die Zukunft darin, dass man wirklich die Individualität des Menschen erkennt, das geistige Wesen. Naja, also jetzt sind wir bei den geistigen Wesen. Wenn man den Menschen als geistiges Wesen nimmt, kann man jetzt weiter fragen, wie schaut es denn mit dem aus? Also das Geistige ist das, was sich selbst schafft, das eigentlich nur von sich selbst abhängt. Jetzt kann man fragen, was ist mit dem Menschen, wenn er stirbt? Wenn man es materialistisch anschaut, von außen anschaut, na ja, dann ist der Körper sehr bald kaputt, zerfällt, verwest. Zerfällt in die materiellen Bestandteile aus, Ende. Der Computer ist kaputt da oben, also Ende. Wie sieht es aus, wenn man ein geistiges Weltbild dem entgegensteht? Wenn man sagt, das Eigentliche, der Kern des Menschen ist denn dieser Geist, der sich selbst schafft, dann müsste man vielleicht überlegen einmal, ich will sie gar nicht zu Ihnen irgendwas suggerieren, aber mal schauen, ob dieses Geistige nicht auch unabhängig vom Körper existieren könnte, ob das unbedingt an die körperlichen Bedingungen gebunden ist. Es scheint vieles dagegen zu sprechen, man sieht sehr leicht, also wenn zum Beispiel bei Gehirnschädigung oder was ist, wird sofort das Bewusstsein beeinträchtigt, verändert zumindest und erst recht, also wenn der ganze Körper wegfällt, also wird es mit Sicherheit ein dramatischer Wechsel sein. Und wenn ich sage, also einmal rein probeweise, rein hypothetisch, dass dieses Ich weitergehen könnte über den Tod hinaus, dann ist es sicher mit einem dramatischen Bewusstseinswechsel verbunden. Es ist sicher alles das, was wir heute in unserem Bewusstsein haben, zu 99% weg. Unser sinnliches Erleben ist sicher weg, wenn die Sinne weg sind. Unsere Gedanken, die wir uns machen über die sinnlichen Dinge, sind mit Sicherheit weg. Das alles bedarf des Gehirns als Werkzeug. Wir haben allerdings auch tiefere Schichten unseres Bewusstseins, die heute nur von diesem äußeren materiellen Erleben überdeckt sind, die Menschen in der Vergangenheit, als sie noch nicht so materiell gegenständlich orientiertes Erleben hatten, viel stärker erlebt haben. Ein Erleben, das ähnlich ist den Traumbildern, nur nicht so chaotisch wie diese Traumbilder, sondern einfach viel sinnvoller und jetzt mit einer gewissen Wahrnehmung natürlich nicht für die äußere Welt, sondern für eine, sagen wir mal, seelisch-geistige Welt. Wenn wir ein seelisch-geistiges in uns haben sollen und irgendwas, sowas erleben wir ja zumindest, ist auch die Frage, ob es das nicht, wo kommt das her überhaupt? Weil das ist ja heute auch die große Schwierigkeit für die Wissenschaft, für die Gehirnphysiologen und so weiter, wie kommt das Bewusstsein zustande? Man kann unheimlich gut verfolgen, wie bestimmte sogar Gedankengänge oder was die tun im Gehirn. Man kann ja heute richtig hineinschauen ins Gehirn. Man kann zuschauen, was passiert, wenn ich denke. Da ist einmal das erste Spannende, dass die alte Aussage, gut, also das Gehirn denkt, das Gehirn macht die Gedanken, dass das zumindest eine Einseitigkeit ist, weil man kann heute zuschauen, wie auch die Gedanken das Gehirn umformen. Wie unsere Bewusstseinstätigkeit ununterbrochen formend am Gehirn arbeitet. Also eigentlich ist es heute so zweiseitig. Einerseits hat sicher das Gehirn, so wie wir es haben, einen Einfluss auf unser Gedankenbewusstsein, aber umgekehrt formen auch die Gedanken, die Gefühle, die Emotionen, formen auch das Gehirn ununterbrochen. Und ist etwas, was in der Pädagogik unheimlich wichtig ist zu beachten, wenn man zum Beispiel immer nur in einseitigen Bahnen denkt, sehr mechanisch denkt, nur logisch, abstrakt denkt, dann wird die Gehirnstruktur sehr, sehr einseitig ausgebildet, sehr viel weniger reich ausgebildet als ein Mensch, der sehr flexibel ist in seinem Denken, in seinem Empfinden. Ist vielleicht so, wenn ich jetzt denke an Alterserkrankungen wie Alzheimer und dergleichen, vielleicht nicht so ganz so ohne das zu beachten einmal. Wir wissen die Gehirnforscher mittlerweile, wenn man nämlich gelernt hat, sehr flexibel zu denken, dann kommt man mit viel weniger Gehirn aus. Ich weiß nicht, woher weiß man das. Also es gibt da einige interessante Fälle, da gab es, ich glaube in England war das, gab es eine Klosterschwester, die war Bibliothekarin, die war schon, weiß ich nicht, fast 90 oder was, immer noch, also hellwach, und die hat wirklich genau gewusst, jedes Buch, wenn man sich was fragt, ja, das steht im Regal dort, dritte Reihe oben, und das, was sie suchen, das ist irgendwo, was in der Mitte des Buches irgendwo links oben steht, das, was sie suchen. Also, gut, jetzt waren alle fasziniert, die Gehirnforscher haben sie gefragt, also nach ihrem Tod und so dürfen wir das Gehirn untersuchen. Ja, was uns da aufkommen, schwerste Alzheimer-Erkrankung. Das Gehirn war zum größten Teil einfach durchlöchert, schon zersetzt von diesen Alzheimer-Prozessen. Wo andere einfach schon völlig weggetreten sind von der Welt, gar nichts mehr mitbekommen. Durch ihre lebendige Beschäftigung mit den Büchern, die sie eben geliebt hat und immer selber drin gestöbert hat und so weiter, hat sie es geschafft, einfach mit viel weniger Gehirn auszukommen und das auszugleichen. Das ist also ein sehr interessanter Prozess. Also, welche Aufgabe hat eigentlich das Gehirn? Das Gehirn hilft uns eigentlich, unserer geistigen Tätigkeit, unserer Gedanken bewusst zu werden. Es ist eine Art, es ist nicht so, dass das Gehirn die Gedanken macht. Es ist eher das Schwergewicht darauf, dass das Denken oder die geistige Tätigkeit das Gehirn formt. Das ist am stärksten beim Kleinkind. Ja, jetzt werden Sie sagen, wieso, als Kleinkind weiß ich da noch nichts davon. Ja, Sie wissen deshalb nämlich noch nichts davon, weil erst wenn das Gehirn bis zu einem gewissen Grad fertig ausgebildet ist oder einen gewissen Reifegrad erreicht hat, dann ist es sozusagen ein genügend guter Spiegel, dass wir uns unserer eigenen geistigen Tätigkeit bewusst werden. Vorher dient diese geistige Tätigkeit eigentlich überhaupt nur dazu, das Gehirn einmal auszubilden, richtig. Und zwar durchaus individuell. Natürlich mit den ganzen Erfahrungen, die wir durch das Tasten, durch das Sehen, durch die ganzen Erlebnisse, die das Kind hat. Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ein Kind mit Plastik klumpert, Plastikspielzeug aufwächst oder ob das zum Beispiel Holz ist oder irgendwas, was reich strukturiert ist, was es reich tasten kann. Ganz andere, viel reichere Erfahrungen, dann bildet sich das Gehirn viel reicher auch aus, viel flexibler aus. Wenn ich nur glatte Klötze aus Plastik habe, möglichst viereckig, irgendwie in strengen geometrischen Formen, sowas nennt man dann pädagogisches Spielzeug, oder hat man so genannt, weil das ja so gescheit ist für die Entwicklung des Kindes, ja, dann bilde ich das Gehirn ganz einseitig aus. Es ist zwar dann sicher früher reif für bestimmte intellektuelle Tätigkeiten, aber für den ganzen Rest nicht mehr. Und im späteren Alter muss man es oft dann büßen, weil dieses Gehirn ist dann nicht mehr so, dass es Verluste an Zellen und Verluste an Gehirnstrukturen ausgleichen kann. Und wir verlieren täglich etwa 100.000 Gehirnzellen. Na, keine Sorge, es sind insgesamt eh nur 3%, die mein Leben verlieren. Aber trotzdem, es ist ein ganz schöner Haufen. Und wenn es entscheidende sind, dann, wenn man dann nicht flexibel ist und auf andere Gehirnareale ausweichen kann, dann wird es schlimm. Also geistig tätig sein hält fit sozusagen. Das Bewusstsein hält das Bewusstsein fit. In Wahrheit, also wenn so Nervenimpulse nämlich durch das Gehirn durchgehen, zerstören sie eigentlich immer kurzfristig was im Gehirn. Also denke ich, dieser elektrische Impuls, der da durchsaust, der macht den Nerv eigentlich für Sekundenbruchteile unbrauchbar. Und dann muss er erst wieder regeneriert werden. Aber gerade an diesem Zerstörungsprozess wacht unser Bewusstsein auf. Das ist das Interessante. Sozusagen unser gedankliches Bewusstsein, also was wir so im Oberbewusstsein haben, das verdanken wir eigentlich den ganzen Zerstörungsprozessen, die da laufend passieren. Das, wenn da der elektrische Impuls durchsaust, die ganzen Ionen da ausgetauscht werden und dann am Ende von diesen sogenannten Synapsen zerplatzen dann noch so Bläschen mit den Transmittersubstanzen, wie es heißt, weil da gibt es dann eine chemische Weiterleitung irgendwo. Also da geht es eigentlich unheimlich zu. Also das ist so fast wie wenn der Zündschnur brennt und einmal diese ganze Nervenzelle abbrennt sozusagen. Zwar nicht irreversibel, weil sonst wäre es schlimm, aber es ist dann einiges nötig wieder, um diesen Nerv zu regenerieren, und der ist dann für einige Sekundenbruchteile nicht erregbar. Da ist er sozusagen wie tot einmal und dann muss er erst wieder belebt werden. Aber gerade diese Zerstörungsprozesse, die machen uns wach, die machen uns bewusst. Naja, wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe, wenn Sie sich mit dem Messer schneiden, au, dann tut es weh, dann wissen Sie, dass da das Messer war. Das heißt also, gerade dort, wo wir uns wehtun, wo wir uns Schmerz zufügen, wo wir uns eine Verletzung zufügen, fügen dort wach das Bewusstsein auf. Im Organismus ist es auch so, normalerweise schläft er eigentlich, sollte, ziemlich. Das heißt, wir spüren relativ wenig von ihm. Wenn es dann einfach die Galle da weh zu tun, weil irgendwas nicht funktioniert, dann werden wir hier bewusst, wo wir eher nicht bewusst sein wollen. Wir haben also diese Prozesse, wo das gewünscht ist, da eben nach oben verlagert. Und das Gehirn ist daher auch ein unheimlich anfälliges Ding. Es braucht einmal ein Viertel der Körperenergie überhaupt, um leben zu können. Tag und Nacht. Also ein Viertel ihrer Körperenergie, also die Kalorien, die sie zu sich nehmen, Joule heißt es heute, brauchen wir mal, damit das Gehirn nicht abstirbt. Nur, dass es nicht abstirbt. Wenn Sie viel denken oder wenig denken, ist ganz egal, es braucht immer das Viertel, ob Sie schlafen, ob Sie wachen, nur einmal das Viertel, um überhaupt existieren zu können. Und eben um diese Zerstörungsprozesse, die stattfinden, immer wieder auszugleichen. Und das ist ein Wettlauf eigentlich mit der Zeit. Irgendwann nehmen die Absterbensprozesse, im Alter werden sie stärker, aber interessanterweise ist da zumindest die Chance, dass das Bewusstsein wächst. Also ich kann das, mittlerweile habe ich schon eine gewisse Lebenszeit hinter mir, dann merke ich, habe ich doch gemerkt, wie mit den Jahren, mit den Jahrzehnten das Bewusstsein in einer gewissen Weise wächst oder klarer wird. Also einfach, man wird bis zu einem gewissen Grad wacher, sagen wir mal so. Ich meine, es kommt dann natürlich, wenn dann vielleicht Alzheimer oder so, es kommt dann, wenn der Zerstörungsprozess zu stark wird, dann kommt wieder der Absturz. Aber es ist ein Prozess des Aufwachens. Der beginnt eigentlich mit der Geburt im Grunde, oder von mir aus schon vorher, und steigt einmal an. Vielleicht, wenn wir Glück haben, geht es bis zum Tod so. Also Menschen, die gesegnet sind und die sehr geistig aktiv sind, die haben eigentlich die Chance, dass das Bewusstsein sich immer mehr ausdehnt. Und umso leichter, mit je mehr unterschiedlichen Dingen man sich beschäftigt, je geistig dynamischer man ist, vielseitig interessiert und trotzdem aber gründlich bei den einzelnen Sachen. Das ist nämlich auch die Voraussetzung. Es gibt Menschen, die sehr sanguinisch sind, die sind für alles interessiert. Aber nur 2 Minuten, dann ist schon das nächste interessant. Also man muss sich auch schon intensiver auf die Dinge einlassen. Also diese Intensität ist wichtig, aber auch das Abwechslungsreiche. Dann ist einmal eine gute Chance, dass das Bewusstsein wächst. Und jetzt eine ganz hypothetische Frage. Sie müssen das nicht glauben, und ich stelle es einmal nur hypothetisch in den Raum. Wenn ich sage, das Bewusstsein hängt mit den Zerstörungsprozessen zusammen. Wir wachen also gerade dort auf, wo die Zerstörungsprozesse in unserem Organismus sind. Dort, wo die volle Lebenstätigkeit ist, wachen wir normalerweise nicht auf. Da schlafen wir eigentlich. Da haben wir so den Zustand einer Pflanze in etwa. Eine Pflanze wuchert und wächst auch, aber sie ist nicht wach im Grunde. Und wir in unserem Organismus auch nicht, nur da oben. Also Bewusstsein hängt mit Abbauprozessen, mit Sterbeprozessen zusammen, im Grunde. Jetzt meine große Hypothese, was muss das für ein starkes Bewusstsein in dem einen Moment sein, wo der ganze Organismus, der ganze physische Organismus abgelegt wird? Dieser eine große Zerstörungsmoment. Also Rudolf Steiner schildert das an verschiedenen Stellen, dass das ein ganz, ganz starkes Erlebnis ist. Dieser Moment eigentlich. Dass das ein gewaltiges Aufleuchten des Bewusstseins ist. Ein Bewusstsein, das uns sozusagen weiterträgt. Dann weiterträgt durch die Zeit nach dem Tod. Wo wir dieses physische Werkzeug nicht haben. Ich gebe es einmal nur als Gedankenanregung. Aber es ist etwas, was mit unserem Michael-Thema sehr zusammenhängt, weil Michael-Zeit, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das Michael-Fest wird gefeiert am 29. Oktober, ist eigentlich ein altes, bitte? September, ja, September. Ich bin schon in der Zukunft wieder. September. Am 29. September, also schon ein bisschen hinter uns, aber wir sind so in den Ausläufern der Michaelizeit sehr wohl noch drinnen. Und das ist so als Erntedankfest von den Bauern hingesetzt worden. Es hängt mit dem Erzengel Michael zusammen, daher kommt der Name. Den hat man also gefeiert zu der Zeit. Und es soll so den Menschen das Bewusstsein vermitteln, dass in ihm eigentlich etwas Geistiges noch leuchtet, wenn außen die Natur langsam, naja, den Weg des Sterbens angeht, den Weg in den Winter hinein, wo alles Äußere abstirbt. Dass da bei Menschen etwas ist, was gerade als geistiges Licht erwachen kann, vielleicht kulminierend dann zur Weihnachtszeit oder so. Dass da ein inneres Licht ist, das diesen Weg der äußeren Zerstörung nicht mitgeht. Und das ist genau den Moment, den wir brauchen, um zu verstehen, irgendwo da uns heranzutasten, was eigentlich die menschliche Individualität ist. Sie ist eben nicht das, was diesen Weg des Verfalls, der Zerstörung mitgeht, sondern sie ist dieses Licht, das eigentlich da drinnen leuchtet und das eigentlich heller sogar wird, wenn das weggeht. Nur so als Gedankenanregung. Darum stellt man Lichtern auf und so weiter jetzt in dieser Zeit, Totengedenken auch. Also bei uns ist das ganz stark, immer so Anfang November ist das, oder auch wenn Sie Halloween-Fest denken, in Wahrheit kommt es auch aus dem. Das ist ja nicht nur vom Ursprung her in der Spukfest oder so, sondern man hatte das Gefühl, da sind die Toten sehr nah. Oder ich kann zumindest mit den Toten leichter in Verbindung kommen. Das Empfinden hatte man. Das ist ganz schwer in der Sommerzeit. In der Sommerzeit, wenn man so, da ist das Bewusstsein viel dumpfer irgendwo, da lebt man so ganz in den Sinnen draußen, in der Sonne draußen. Jetzt, das draußen wird karg irgendwo, aber dafür kann einem das innere Licht bewusster werden. Ich weiß, es ist natürlich in unserer heutigen modernen Welt sehr schwer zu erleben. Als man noch mitten in der Natur gelebt hat, war das leichter, weil da hat man das miterlebt, wie die Natur eben verfällt jetzt in der Herbsteszeit, wie sie gerade da wunderschön wird, wenn Sie an diese Herbstfärbungen denken. Und wie das aber dann immer düsterer, die äußere Welt wird. Und gerade wenn das versinkt, kann man nämlich mehr die Aufmerksamkeit sozusagen auf das innere Licht richten. Es ist nicht so, dass es nicht das ganze Jahr da wäre. Nur gerade wenn sich das Äußere verdunkelt, sieht man es mehr, sozusagen spürt man es mehr. Und das ein bisschen wieder zu gewinnen, wieder zu entdecken, wäre vielleicht wichtig, wenn man sich als geistiger Individualität seiner selbst bewusst werden will. Wir haben es heute wahnsinnig schwer, wir haben kaum mehr diesen Bezug zur Natur, wir leben heute in einem mehr oder minder städtischen Umfeld, selbst wenn man auf ein Dorf hinausgeht, ist es schon, Autos fahren, Straßenbeleuchtung ist da, es ist alles sehr verfälscht, Tag und Nacht, wir drehen einfach das Licht auf, es ist hell, wann wir es wollen, wir haben unheimlich viele Eindrücke von außen, das macht es uns wahnsinnig schwer, dieses innere Licht zu entdecken. Dieses innere Licht wirklich zu bemerken und zu bemerken, dass das viel, viel mehr ist als ein paar Gefühle und sonst irgendwas und ein paar Gedanken, die wir uns machen, sondern dass da viel, viel mehr noch dahinter steckt. Wenn Rudolf Steiner in seiner Anthroposophie so viel vom geistigen Erleben spricht, dann eigentlich sind das alles keine großen Geheimnisse, das ist alles da, jeder von uns hat den Zugang dazu. Nur wir haben die Aufmerksamkeit nicht. Die Aufmerksamkeit ist heute ganz stark nach draußen abgezogen. Und wir haben heute die Aufgabe, das dazu zu entdecken, ohne das draußen zu verlieren nämlich. Es hat schon sehr Gutes, dass es das alles gibt. Also sagen Sie nicht, ich würde jetzt schimpfen über die moderne Welt. Ganz sicher nicht. Es ist einfach eine Herausforderung. Es liegt an uns, an jeder einzelnen Individualität, ob wir das schaffen, mitten im Großstadtrubel, setzen wir uns irgendwo zum Hauptbahnhof oder was und finden das innere Licht. Na, das ist viel schwerer, als es draußen in einer Einsiedlerhöhle zu finden. Aber dafür, wenn wir es dann dort auch finden können, dann haben wir es noch viel stärker als der in der Höhle sitzt. Und dann können wir einen Schritt weitergehen. Sehen Sie, das wollte Rudolf Steiner mit seiner Anthroposophie bewirken, dass die Menschen sich auf diesen Weg aufmachen, um zu erkennen, was sie eigentlich als Menschen sind. Dass sie nur einen Teil von sich kennen und den vielleicht wichtigsten Teil, nämlich ihre eigene Individualität, ihr eigenes geistiges Wesen, das auch über den Tod hinaus Bestand hat, nicht. Und das ist so was ganz stark Michaelisches, dieses sich dessen bewusst zu werden, sich einmal nur damit auseinanderzusetzen. Glauben Sie mir und glauben Sie auch Steiner nichts. Wir sind nicht in der Kirche hier, also es geht um keine Glaubensfrage, es geht nur darum, es soll eine Anregung sein, sich einmal damit zu beschäftigen. Letztlich den Beweis kann sich jeder nur selber geben. Weil ich kann Ihnen nicht mit einer Formel ausrechnen, so wie 2 mal 2 ist 4 und dann haben Sie den Beweis. Sie müssen sich den Beweis im Grunde selber geben. Das ist der Punkt. Aber die Frage ist, ob es nicht wert ist, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn da drinnen wirklich etwas Schöpferisches ist, was im Grunde jede Zerstörung übersteht, was schöpferisch in die Welt vielleicht auch eingreifen kann. Weil es beginnt ja nur damit, dass wir uns selber schaffen als Individualität. Das ist der erste Anfang. Aber dann geht es weiter. Dann merkt man, naja, aber wir sind ja nicht eben nur dieses geistige Wesen, wir sind auch ein körperliches Wesen, wir haben Lebenskräfte in uns, die bei einem stärker sind, bei einem anderen ein bisschen kränklicher sind, wir haben sowas wie Emotionen, Triebhaftigkeit vielleicht in uns, alles das, was halt unsere irdische Persönlichkeit irgendwo ausmacht, aber was oft man dann draufkommt, das Ich da, dieser geistige Kern will eigentlich was anderes, als nur immer im Lokal sitzen und Bier trinken. Obwohl es so angenehm ist. Nichts gegen das Bier. Aber das ist nicht unbedingt das, was die geistige Individualität in uns wünscht. Weil die kommt dadurch wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Also, wenn es jetzt Weltmeister im Bier trinken ist, ist deswegen die Individualität noch nicht besonders gereift. Deswegen. Also das heißt, man kommt darauf, gut, in meiner Individualität, in meinem Ich schaffe ich mich selber, aber ich muss weiter tun. Ich muss zum Beispiel mein ganzes Triebhaftes, mein ganzes Ego auch vielleicht, Ego und Ich ist nämlich nicht dasselbe. Ego ist das, was halt genießen, wie ich sage, ich zwar, meint aber Ego, will sich bereichern an der Welt und möglichst passiv alles konsumieren. Das Ich ist etwas, was reine Schaffenstätigkeit ist und das möchte produzieren, in Wahrheit. Wiedersehen. Wir haben aber beides in uns, wir brauchen auch beides, nicht wahr? Ich sage nicht, dass wir nicht egoistisch sein müssen, wir müssen es sogar. Also wir könnten gar nicht leben ohne Egoismus. Wir brauchen es, wir brauchen Nahrung für uns und so weiter, wir brauchen Kleidung für uns. Es kann besser oder schlechter sein, man kann mehr Luxus oder weniger Luxus machen, aber wir brauchen viele Dinge einfach für uns, die wir konsumieren müssen, sonst könnte man nicht leben auf Erden. Aber wir haben eben auch das andere, diese schöpferische Quelle. Und die produziert, die schafft etwas Neues eigentlich. Sie schafft auch seelisch etwas Neues in uns. Sie bereichert uns. Jeder Künstler hat das, aber nicht nur jeder Künstler. Wir brauchen es im alltäglichsten Leben. Die größte Kunst, die wir brauchen, ist nämlich, und da komme ich wieder an den Anfang zurück, bei den menschlichen Begegnungen. Wenn Individuen einander begegnen, dann müssen wir in Wahrheit kreativ sein. Weil da ist eine Individualität und da ist eine Individualität. Das sind vielleicht grundverschieden. Und die müssen eine ganz neue Art finden, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu können, miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden. Dann entsteht eine neue soziale Gemeinschaft, die nicht bloß auf alten Kollektiven ruht, sondern die errungen ist. Und die hat Stabilität. Wenn man das schafft, wirklich bewusst aus dem Ich heraus, das schafft, sich mit dem anderen so zu verbinden, ja, sei es in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Und wie schwierig das ist, sehen wir heute, weil wie viel, weiß nicht, bei uns in Österreich wird jede zweite geschieden zurzeit. Ich weiß nicht, wie es da ist, ich glaube, wird nicht viel anders sein. Also es ist wahnsinnig schwer, weil heute halt eine Individualität entwickelt sich dorthin, die andere dorthin und der Abstand wird sehr leicht immer größer. Also da muss man sehr kreativ sein und sehr ringen, miteinander neue Wege zu finden, um ein gemeinsames aufzubauen, um ein gemeinsames zu finden. Und das sind eigentlich michaelische Gemeinschaften der Zukunft. Ob es zwei sind, ob es drei sind, ob es 100 sind, egal. Im Kleinen und im Großen, wobei man im Kleinen einmal anfangen muss. Man muss mit konkreten Menschen einmal beginnen. Irgendwo mit konkreten menschlichen Begegnungen. Während alles, was heute so im öffentlichen Leben hat, das sich abspielt, alles anonym ist irgendwo. Wo anonyme Gesetze und so weiter, alles herrscht anonym, ist klar, mit den großen Dimensionen irgendwo. Aber trotzdem, wie kann man das soziale Leben im Großen auch so organisieren, dass es trotzdem auf menschlichen Begegnungen beruht und nicht nur auf formalen Begegnungen, das nach irgendwelchen Regeln abläuft. Also da gehört viel mehr Kreativität hinein. Und beginnen muss das Ganze in Wahrheit im Bildungswesen. Also wir haben in Österreich jetzt im Moment sehr heftig laufen, Bildungskrise und Bildungsdebatte und alles wird eigentlich immer schlechter, mit jeder Reform wird es immer schlechter, aber im Grunde weiß man keinen Ausweg. Man merkt nur, es ist schwierig, es ist unheimlich schwierig. Und warum ist es schwierig? Weil man versucht, von oben mit Regeln jetzt zu bestimmen, wie das Geistesleben der einzelnen Menschen sein soll, der Heranwachsenden. Das heißt, man will zentral verordnen, wie die Individuen denken sollen, wie sie ausgebildet werden sollen, anstatt dass man sie dazu ermuntert, ihre Individualität zu entfalten. In Wahrheit, also wenn ich es etwas schärfer formuliere, sage ich, es ist geradezu ein Verbrechen an der Seele der Heranwachsenden, was heute durch das Bildungswesen getan wird. Sie werden in eine enge Schablone gestopft, von denen manche gescheite Leute oben glauben, dass wir das unbedingt brauchen und nur das brauchen für ein Gedeihen der Menschheit, dass wir in der Wirtschaft, in der Technik funktionieren und alles andere Menschliche wird kassiert. Das, was nicht berechenbar ist, funktioniert nicht. Die Art, wie Prüfungen heute ablaufen mit den Kreuzern, das Multiple-Choice-Tests und solche Sachen. Also Kreuzerschreiben, früher haben das die Analphabeten gemacht. Ja, aber dort mündet es dann hin letztlich. Natürlich, praktisch, Massenuniversität geht gar nicht mehr anders, weil der Professor kennt natürlich seine hunderten Studenten nicht mehr. Das läuft durch den Computer durch die Auswertung und steht, wer halt genug Kreuzung geschafft hat, kriegt halt dann irgendwann sein Titel, etwas überspitzt gesagt. Aber das ist geistiger Ruin. Das ist in Wahrheit geistiger Ruin. Und der wirkt aber bis ins, unter Garantie bis ins Körperliche hinein, weil Menschen dann erzogen werden mit ganz steifen Gehirnen. Und das wird in der Zukunft noch ein riesiges Problem werden, wenn nicht bald also Gegenmaßnahmen dagegen ergriffen werden. Und darum ist der Rudolf Steiner so stark, und das ist wieder so ein michaelischer Impuls, für ein freies Geistesleben, für ein freies Bildungsleben eingetreten, für eine freie Kultur eingetreten, nicht alles vom Staat verordnet. Wer sagt, dass das alles vom Staat gemacht werden muss? Nach einem System, auch nur wieder so eine Anregung. Ja. Weil wir sind eben einfach jetzt in dem Zeitalter, wo die Individualität stark wird. Sie wird sie nicht aufhalten lassen, sie wird kämpfen dagegen. Und ich sage immer, also die Schüler, die rebellieren gegen das System, die haben im Grunde haben sie recht. Im Grunde haben sie recht, im Grunde müssen sie aufstehen und sagen, das mit dem fange ich nichts an, mit dem kann ich nicht. Ich war das auch in der Schule irgendwie so. Was wollte ich gesagt? Interessiert mich nicht, das ist ein Blödsinn, das habe ich wirklich nur das Minimum gemacht, das war schrecklich. Was mich interessiert hat, war ich top, aber es waren heiße Kämpfe. Dabei war ich gar nicht oppositionswillig und das selber nicht gedacht, ich lasse mir nicht irgendwas hineindrücken, was mir wesensfremd ist, was mich vergiftet eigentlich. Also so kann ich es jetzt sagen, aber ich habe es einfach gespürt, dass mir das eigentlich irgendwie innerlich schadet im Grunde. Und heute trauen sich die Schüler noch viel mehr dagegen aufzustellen, zu sagen, das verweigern wir eigentlich. Und im Grunde haben sie recht. Im Grunde haben sie recht. Natürlich gibt es viele andere Verführungen, die an die Jugend herangehen und aus dem auch viel Blödsinn entsteht. Und der ganzen Handyzeug und Technik und nur mehr dranhängen, auch klar. Aber zu rebellieren gegen diese Dinge ist sicher notwendig. Ja, also der Mensch als geistige Wesenheit. Der Mensch als geistige Wesenheit, die auch nach dem Tod existiert. Nur mal so als Ding. Dann haben wir nämlich schon einmal geistige Wesenheiten, die wir mit Augen sehen können und solche, die wir nicht mit Augen sehen können. Mit denen wir aber vielleicht geistige Verbindung in einer gewissen Weise aufnehmen können. Man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass ich jetzt sitze. Ah, gestern ist mir wieder der Pepe-Onkel erschienen und hat mir eine Geschichte erzählt. So, wenn man es zu irdisch sich vorstellt, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn man etwas bewusster mal versucht zu erleben, was man selber so an Gedanken erlebt im Tag, wo man manchmal gewisse Einfälle hat, die was auslösen, die einem eine bestimmte Richtung geben, wo man dann gleich sagt, da habe ich wieder einen tollen Einfall gehabt. Ist die Frage, ob der wirklich immer alles von einem selber ist. Oder ob nicht in unserem Bewusstsein auch anderes noch drinnen ist. Weil wenn wir wo die geistige Welt erleben als heutiger Mensch, dann in uns. Und vor Augen sehen wir es nicht, da haben wir die sinnliche Welt. Also wir brauchen nicht glauben, dass der Onkel Peppi als Gespenst vor unserer Nase kommt. Dann sind wir wieder Materialisten, nicht? Weil die Gespenstergeschichten kommen aus England, die sind da vorangegangen. Die haben sich das dann also alles äußerlich vorgestellt, obwohl sie es irgendwo noch innerlich erlebt haben. Das ist eben das Spannende. Oder auch die Amerikaner, die sind da sehr stark, die erleben solche Dinge nämlich. Aber nur, sie merken nicht, dass das eigentlich geistig erlebt ist und nicht sinnlich erlebt ist. Aber es ist ganz interessant, also dass gerade die Völker, die scheinbar oder wirklich so materialistisch sind, dass die gerade also solche Erlebnisse stärker oft haben als wir hier. Wir müssen uns anstrengen, zu merken einmal, wie in unserem Bewusstsein oft Gedanken, Empfindungen, Einfälle drinnen sind, wo, wenn man es ein bisschen genauer nachdenkt, das stammt nicht von mir. Das ist gar nicht meine Denkungsart. Es nimmt mir nicht meine Freiheit, weil es ist ein Ausstoß. Ich kann ihn nehmen oder nicht nehmen. Aber es ist ein Impuls drinnen. Da fängt es nämlich an, dass man merkt einmal, naja, geistige Welt ist noch ein bisschen weiter als mein Gedankenbewusstsein. Mit Geist meine ich eben ganz bewusst nicht nur meine Gedanken. So wie wir Gedanken erleben, das ist sowieso nicht der Schatten des Geistes, weil da erleben wir ja gerade das Schöpferische nicht mehr wirklich drin. Weil der Gedanke ist irgendwas Fertiges, schon was Gestorbenes im Grunde. Aber da wachen wir erst auf, wenn er sozusagen tot wird. Wenn es uns gelingt, das ein bisschen früher zu erhaschen, wenn man sozusagen wirklich dieses lebendige Leben merken, dann erstens wird es viel weniger abstrakt, es wird, wie soll ich sagen, bildhafter, eine Art bildhafteres Denken. Und es wird viel intensiver und man lernt eben unterscheiden, was von einem selbst ist und was vielleicht von woanders kommt. Und Physiker haben das auch erlebt, dass ich mich mit Physikern und Chemikern viel beschäftigt habe. Also ich habe jetzt leider den Text nicht da, den müssen wir fast lesen, von Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli war ein Quantenphysiker, ein Österreicher im Übrigen, wurde 1900 geboren, also so Geburtsstunde der Anthroposophie auch, war ein ausgezeichneter Mathematiker, ein sehr abstrakt denkender Mensch, ist aber dann durch allerlei Lebenskrisen in psychische Schwierigkeiten gekommen und hat Erlebnisse gehabt, Träume gehabt, die sehr heftig waren, die täglich sich wiederholt haben, in gleicher Art oder mit Fortsetzungen, und wo er gesagt hat, was ist das? Und er ist dann mit dem Psychiater C.G. Jung in Kontakt gekommen und sie haben das gemeinsam aufgearbeitet. C.G. Jung konnte ihm gewisse Anregungen geben, wie er bewusster diese Träume fassen und behalten kann, sodass die Geschichte etwas klarer wird. Und dieser Pauli hat dann etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Er hat erstens einmal gesagt, gut, also hinter unserem normalen, abstrakten Denken, das ist eigentlich nur ein Schatten. Das wirkliche Denken ist bildhaft und steht dahinter und hat eine eigene Realität. Und unsere Gedanken sind eigentlich nur der Schatten davon. Und jetzt aber noch bemerkenswerter, er sagt, diese Gedanken sind aber nicht nur in mir, die wirken auch in der Welt draußen. Wenn ich zum Beispiel als Physiker ein Naturgesetz finde, dann habe ich das letzte Zipfel von der Kraft, die aber auch draußen in der Natur genau das bewirkt. Ja, eigentlich müsste man sich das ja sagen, wenn wir über die Welt nachdenken können und nicht die Welt nach Gedanken gebaut wäre und nach Gedanken im weitesten Sinne genommen wirken würde, dann wäre das ja sinnlos, dass ich nachdenke über die Welt, wenn sich die Welt nicht daran hält. Denken Sie einmal an das nach. Ich meine, wenn die Welt völlig chaotisch, völlig gedankenlos sozusagen wäre, völlig geistlos wäre, ein reines Chaos wäre, dann könnte man es eigentlich sparen, darüber nachzudenken. Weil dann würde es nicht funktionieren. Interessanterweise funktioniert es aber. Also zumindest auf dem Gebiet der Naturwissenschaften funktioniert es recht gut. Auf anderen Gebieten deshalb noch recht schlecht, weil es nur sehr abstrakte Gedanken bieten. Und schon damit im Grunde das Leben selber nicht begreifen können. Es gibt in der Biologie zum Beispiel keine allgemein anerkannte Definition, was Leben ist. Man kann alle möglichen Faktoren aufzählen, was dazugehört, aber so ganz einig ist man sich nicht geworden, weil sich eben Leben nicht in eine kurze Definition fassen lässt, sondern etwas viel, viel Reicheres ist und einfach auch ein stärkeres und reicheres Erleben fordert. Und also dieser Pauli sagt, das, was ich als Realität wiedersehe, was ich da als Realität dahinter erlebe, das wirkt auch in der Natur. Das sind reale geistige Kräfte eigentlich. Und der C.G. Jung hat dann auf das hinaus seine Archetypenlehre und diese Dinge entwickelt. Das ist eigentlich hauptsächlich aus dieser Zusammenarbeit mit dem Pauli gekommen. Der war übrigens ein interessanter Mensch, also außer dass er genialer Mathematiker war. Er hat die Eigenschaft gehabt, wenn er in der Labor kommt, geht sicher irgendein Experiment schief. Also er war jedenfalls fest überzeugt, dass er es auslöst. Und es gibt so eine wunderbar nette Anekdote, da gab es in der Universität von Göttingen war ein Riesenexperiment geplant, alles scheint zu funktionieren und dann schalten sie den Strom ein und kracht, die ganze Apparatur zerreißt und alle schreien Pauli, Pauli, Pauli. Nur Pauli war ja gar nicht in Göttingen. Zumindest nicht da. Später hat sich herausgestellt, dass er exakt in derselben Minute mit dem Zug durch Göttingen durchgefahren ist. Das ist also eine Anekdote, die gerne erzählt wird. Jedenfalls, er hat immer daran geglaubt, dass er das auslöst. Also, wir stehen in Wahrheit mit der Welt in einer Verbindung und das ist eine geistige Verbindung. Ja, und die nächste Frage, wenn wir jetzt zu Michael noch kommen, die Zeit läuft. Wie schaut es denn aus? Ist der Mensch das letzte, höchste, beste, fertigste geistige Wesen oder gibt es da noch weiter etwas? In meinen alten Zeiten hätte man das natürlich sofort beantwortet. Natürlich, da sind die Götter über uns, Engel, Götter, alles Mögliche, also ein ganzes Reich über uns. Heute sagen wir, uns gibt es und sonst nichts. Und ob wir uns selber als geistiges Wesen auffassen, ist auch schon irgendwo zweifelhaft. In der Vergangenheit ist man davon ausgegangen, dass der Mensch eigentlich das unterste geistige Wesen ist. Soll uns deswegen nicht klein machen. Wir haben also Eigenschaften, die auch toll sind in einer gewissen Weise. Aber vielleicht gibt es doch auch Wesenheiten, die über uns sind, die dahinter stehen, hinter den geistigen Kräften, hinter der Ordnung, die zum Beispiel die ganze Natur baut, die es möglich gemacht hat, dass unser Körper existiert. Weil ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich aus meiner Individualität heraus es zusammenbringen würde, so aus nichts heraus einen Körper zu schaffen und zu entwerfen, dass der funktioniert sozusagen. Da sind wir also noch weit, weit entfernt davon. Und dass die ganzen Lebensprozesse da ablaufen, ich weiß nicht, in der Leber, wie viele Millionen chemischer Prozesse, biochemischer Prozesse sich da gleichzeitig abspielen und nicht nur nicht stören, sondern harmonisch zusammenwirken, dass wir eben leben können. Da kann ich als Chemiker nur träumen davon und sowas, das nur irgendwie zu durchschauen. Also wo kommt diese Intelligenz her, die das geschaffen hat? Da müssen wir uns wieder klein vorkommen irgendwo. Und da ist vielleicht die Frage nicht unberechtigt, ob es nicht auch höhere geistige Wesen gibt, die in der Entwicklung uns vorangegangen sind, die halt vielleicht nicht so körperlich erscheinen wie wir Menschen. Wobei wir jetzt schon ein bisschen bei der Hypothese sind, dass der Mensch zumindest phasenweise, nämlich wenn er tot ist, auch keinen Körper hat und trotzdem als geistiges Wesen existiert. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass sich das in einer geschlossenen Gestalt manifestiert. Es wirkt vielleicht anders in der Welt. Und selbst in den christlichen Kirchen oder so gibt, von den Engelwesenheiten spricht man ja immer noch und es gibt also ganze Hierarchien, die aufgezählt werden. Da gibt es also die Engel, naja, unten gibt es einmal uns, den Menschen. Dann gibt es die Engel. Naja, und dann gibt es die Erzengel zum Beispiel. Es gibt eine ganze Menge weitere, die aufgezählt werden. Und da würde der Michael dazu gehören. Das müsste also dann schon eine sehr mächtige geistige Wesenheit sein. Das heißt, mächtig in dem Sinn, dass sie also natürlich weit größere Wirkungen in der Welt erzielen kann, als wir jetzt als einzelner Mensch. Aber der Punkt ist, so wie es Rudolf Steiner schildert, die Welt, die Erde, ist in gewisser Weise in unsere Hände gegeben. Und die früher alle einfach in der Natur, in uns gewirkt haben, wirken immer mehr nur durch unser Ich und mit unserem Ich, wenn wir sie hereinholen. Wir haben nämlich, wir können ja sozusagen in gewisser Weise kommunizieren und uns Impulse von dort holen, in der geistigen Welt. Das heißt, eine Inspiration einmal, einen Einfall, wenn Sie so wollen, von dort zu bekommen. Und wir müssen natürlich auch was dazu tun, wenn man nur, jetzt bin ich schon wieder beim Bier sitzen wird wahrscheinlich nur die Transpiration, aber weniger die Inspiration kommen. Aber wir können Impulse davon ausnehmen und dann hätten wir, naja, von diesen da oben sehr, sehr starke Impulse, die wir aufnehmen können. Es ist einfach nur eine Frage, ob wir das Bewusstsein dafür entwickeln. Und darum ist es Rudolf Steiner mit seiner Anthroposophie gegangen, einfach das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Nicht jetzt irgendwas zu glauben, wie gesagt, das habe ich Ihnen schon gesagt, glauben Sie mir gar nichts. Aber versuchen Sie einfach, darüber nachzudenken, zu beobachten die Welt, ob irgendwas vielleicht dran sein könnte. Warum ich darüber spreche, weil ich irgendwann einmal darauf gestoßen bin und dann sagt er, Fixer, da ist was dran. Da ist was dran. Und es hat mit der Zeit Auswirkungen auf das Leben. Positive Auswirkungen. Es ist nicht immer leicht, es ist manchmal unbequem, wenn man dann natürlich auch mit dem Ego in sich manchmal hadert und kämpft damit. Na, das ist das Bild eigentlich, das der Michael hat, der alte Drachenkämpfer, der den Drachen bekämpft. Aber das so im Kleinen müssen wir halt mit unserem eigenen Drachen, Hausdrachen, ich meine nicht die Gattin, sondern den in uns selbst. Also das gehört halt auch dazu. Einfach, oder nehmen Sie es ganz einfach so, Individualität sein heißt an sich selbst arbeiten. Und das wird immer wichtiger. Nicht zur Kenntnis nehmen, nur aha, und so bin ich geworden, der bin ich und das bleibe ich jetzt bis zur Pension und darüber hinaus. Bis zur Rente. Sondern zu sagen, eigentlich hört das nie auf, an mir zu arbeiten. Dann bin ich ein geistiges Wesen in Wahrheit, wenn ich an mir arbeite. Das ist so in etwa der Michael-Impuls. So viel im Überflug. Ich hoffe, ich habe Sie nicht überlastet damit und gelangweilt damit. Ich glaube, es ist aber ein zeitgemäßes Thema. Danke. Wenn Sie noch dann Fragen haben, gerne.